Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, manchmal ist es ja so, also ich habe es noch nicht erfahren, aber meinem Gast ist es passiert. Du sitzt nichtsahnend zu Hause rum, chillst so ein bisschen oder bereitest vielleicht deinen Job vor. Dann kommt eine WhatsApp. Hey, stell dir vor, Angela Merkel hat dich gerade mit deinem Namen in einer Rede im Bundestag erwähnt. Dr. Mai Thi Nguyen Kim, ist genau das passiert. Hört mal bitte rein.
Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim hat genau darüber neulich in einem Fernsehinterview etwas gesagt, was ich persönlich nie so anschaulich formulieren könnte wie sie und was zugleich auch meine tiefe Überzeugung beschreibt. Und deshalb möchte ich es hier aufgreifen.
Also ich glaube, das war eines der ganz, ganz vielen besonderen Momente für die Frau, die heute mein Gast ist und die uns die Fakten rund um Corona in aller Ruhe erklärt. Manchmal kann sie uns die Angst nehmen und manchmal aber auch den Ernst der Pandemielagen ganz schmerzlich vor Augen führen. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk, Wissenschaftsjournalistin, Chemikerin, YouTube-Star Mai Thi Nguyen Kim. Mit meinem Gast macht das Denken einfach Spaß. Was sie anpackt, wird zu Gold. Ihr aktuelles Buch, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, ist in der Bestsellerliste auf 1. Sie hat das Bundesverdienstkreuz, ein 1,0 Abi, war Stepptanz-Weltmeisterin und hat 2020 das erfolgreichste deutsche Video bei YouTube einfach mal so hochgeladen. Sogar in einer Regierungserklärung von Dr. Angela Merkel wurde sie schon zitiert. Das habe ich ja eben schon mal eingespielt. Im HR3 Sonntagstalk zu Gast Mai Thi Nguyen Kim. Ich freue mich, liebe Mai Thi, dass du Zeit hast. Guten Morgen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich, hier sein kann.
Ja, eigentlich da, aber irgendwie übers Ohr sind wir dann doch hier.
Aber in Frankfurt. Ich bin ja auch Hessin. Insofern.
Ja, genau. Und Anlass unseres Gespräches ist dein aktuellstes Buch, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und trotzdem würde ich gerne nochmal auf das Jahr 2020 zurückblicken. Ein Jahr, das ja von und für uns alle sehr viel abgefordert hat. Wir haben uns auf vieles Neues einstellen müssen und sehr viel dazugelernt. Übers Lernen geht es ja auch, über die Wachheit, über den Wissenshunger und die Neugier. Was bleibt denn für dich, wenn du zurückblickst auf das Jahr 2020?
Das Jahr 2020 ist für mich vor allem privat geprägt, denn ich bin im Januar 2020 Mutter geworden zum ersten Mal. Das war das größte tägliche Highlight. Und da kommt auch Angela Merkel nicht ran, muss man sagen.
Und das erste Jahr mit Kind ist natürlich immer aufregend. Meine sind aus den Windeln jetzt schon raus und im Teenageralter und im Homeschooling. Aber das erste Jahr als Mom?
Das Krasse ist ja dieser Schlafmangel. Ne? Also ich wurde ja gewarnt. Es ist so krass. Es gibt ja diese Sprüche, die scheinen wie so Phrasen. Es wird dann alles anders. Das verstehst du erst, wenn du Kinder hast und so weiter. Und die Sprüche von der eigenen Mama, das wirst du dann auch verstehen. Und dann wirst du, und genau so ist es. Es ist wirklich. Und auch beim Schlafmangel wurde ich ja auch schon gewarnt. Aber jetzt merke ich, sie schläft halt immer noch nicht durch. Ne? Über ein Jahr lang schlafen wir ja auch nicht durch und wir wundern uns selbst, also mein Mann und ich, wie wir immer noch so viel Energie haben.
Ja. Ja. Ich frage mich auch, wie die Gesellschaft funktioniert mit all den Frauen und natürlich auch Vätern, die unterwegs sind mit dem Schlafmangel. Also manchmal fühlt man sich dann ja wie so ein Zombie und kann trotzdem Erfahrung und Tätigkeiten abrufen. Das erstaunt mich auch immer wieder. Und das Buch hast du ja auch deiner Tochter gewidmet.
Genau, das Buch ist meiner Tochter gewidmet, die jetzt irgendwie auch so ein bisschen fast schon meine Rettung immer wieder war in diesem unglaublich turbulenten Jahr. Also nicht nur, wenn es um Frust und um Sorgen wegen Corona ging, aber auch um diesen unglaublichen Trubel, auch um mich als Person, was ich natürlich als Wissenschaftlerin bzw. Wissenschaftsjournalistin nicht gewohnt bin. Also da muss man ja eher um Aufmerksamkeit kämpfen normalerweise. Und wenn das dann alles immer ein bisschen zu viel war, habe ich mich einfach mal kurz in ihr vergraben oder noch mal kurz an dem Köpfchen geschnüffelt und dann war auch alles wieder gut, ja.
Also es ist nicht so, dass du ganz medienunerfahren warst. Als Moderatorin kennen wir dich natürlich. Du hast einen YouTube-Kanal und trotzdem ist etwas anders gewesen 2020.
Ja, ich habe noch nie erlebt habe, dass die ganze Welt sich für Wissenschaft interessiert. Also in der Wissenschaftsblase war ja vorher die Klimakrise eine ähnlich große und relevante Krise, die aber in dem Alltag der Menschen ja nicht wirklich stattfindet oder dass man nicht ständig auf dem Schirm hat. Und Corona betrifft jeden von uns tagtäglich so spürbar und ist natürlich ein hochwissenschaftliches Thema. Und die Aufmerksamkeit ist einerseits sehr schön und dann ist natürlich auch so, dass man plötzlich so ganz unsachlich angefeindet wird, was man gar nicht gewohnt ist. Ja, weil man ist halt gewohnt, dass man einfach konstruktiv und evidenzbasiert diskutiert. So kennt man das aus der Wissenschaft. Und ich hatte auch vorher ja schon für naturwissenschaftliche Inhalte einen der größten Kanäle in Deutschland. Also da war nach meinem Verständnis schon total viel los. Und ich habe immer den Leuten gesagt, guck mal bei MyLab, also beim YouTube-Kanal, guck mal bei MyLab in die Kommentarspalte und schaut mal, wie schön es hier ist. Ist nicht alles im Internet so feindselig und unsachlich und beleidigend. Guck mal, wie toll die Leute hier konstruktiv diskutieren.
Komm, wir tauchen gleich ein hier im HR3 Sonntagskultur. Was ist los mit unserer Debattenkultur? Maiti ist mein Gast heute und Autorin des Buches Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war. Falsch, plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Wo? Im HR3 Sonntagstalk natürlich. Wir fragen uns, fördern Videospiele Gewalt? Ist Cannabis genauso gefährlich oder harmlos wie Alkohol und Nikotin? Fragen, über die man vermutlich mit Freunden, mit der Family sehr, sehr lange streiten und diskutieren kann. Maiti Nguyen Kim hat sie sich alle angesehen und die Fakten nochmal zusammengetragen. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt das Buch dazu. Und was Maiti sagt, das hat Einfluss, kann den Blickwinkel vielleicht ändern oder das Hirnfenster zu einem ganz neuen Denken öffnen. Alles ganz kontroverse Themen, Maiti. Bist du denn jemand, der gerne diskutiert?
Vor Corona hätte ich einfach ein herzliches Ja gesagt. Ich bin ja von Haus aus Wissenschaftlerin. Ich sage immer, Debatte ist my love language und habe normalerweise viel Spaß daran. Was mich aber jetzt zunehmend frustriert, ist, dass die Debatten ja immer unsachlicher werden und dann sehr persönlich, emotional, ideologisch. Und das macht das alles nicht nur feindseliger. Also mich frustriert das gar nicht in erster Linie, weil ich so harmoniebedürftig wäre, denn ich habe da eigentlich eher ein dickeres Fell, sondern mich nervt das so, dass wir viele so unnötige Debatten, unsere Zeit damit verschwenden. Man wird ja meinen, Debatte ist umso spannender, je freier sie ist, je freier die Gedanken und je offener man ist. Aber natürlich hat es für mich als Wissenschaftlerin auch seine Grenzen. Also ich finde nichts spannend daran, mit jemandem zu diskutieren, ob jetzt die Erde wirklich rund ist oder ob Viren tatsächlich existieren. Deswegen habe ich das Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit genannt. Ich finde, wenn man erstmal auf einem Boden, einem kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn man sich erstmal auf ein paar Tatsachen einigen kann, dann werden Debatten auch wieder spannend. Ja? Und dann werden sie auch wieder konstruktiv und lösungsorientiert.
Und von diesem Standpunkt aus könnten wir ja beide Seiten oder die sich dann vielleicht in einer Debatte gegenüberstehen, die Flügel ausbreiten und starten. Aber diese kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden, wenn ich dich richtig verstehe, das scheint gerade das Problem zu sein.
Das war auch für mich eine Herausforderung, sie zu finden. Dieser Titel, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, der stand schon vor Corona tatsächlich. Das ist jetzt nicht neu, diese Herausforderung, wie unterscheide ich verlässliche Info von Desinformation? Also ärgern wir uns ja quasi schon seit Jahren herum mit Fake News und Alternative Facts und sowas wie Querdenken ist jetzt halt einfach nochmal eine neue Facette. Und ich habe damals noch eine ganz viel naivere Vorstellung von dieser kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit gehabt. 2019 habe ich noch gesagt, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, das ist halt die Wissenschaft. Darauf kann man sich zumindest einigen. Das ist auch manchmal gar nicht so viel, wie es scheint, denn die Wissenschaft kann natürlich unsere super komplexe, wunderbare Welt nur sehr begrenzt beschreiben. Also ich bin niemand, der sagt, Wissenschaft ist alles. Das ist Quatsch. Aber darauf kann man sich zumindest einigen. Und dann habe ich halt auch während Corona selbst lernen müssen, das ist ja echt total naiv und kurz gedacht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt 2021 klingt das fast ein bisschen naiv, so schmerzhaft das ist, das aussprechen zu müssen. Ja? Wie würdest du das beschreiben? Das heißt ja auch, wenn man als naiv gilt, muss man sich dann ja irgendwann, wenn man es dann nicht mehr ist, auch von etwas verabschieden. Ja,
ich hatte, glaube ich, eine zu idealisierte Vorstellung von Wissenschaft. Zum Beispiel auch von Wissenschaftlern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. ich wurde letztens daran erinnert. Ich habe 2019 einen ganz tollen Preis bekommen, nämlich den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis zusammen mit Harald Lesch. Und wurde darauf hingewiesen, dass ich bei der Dankesrede gesagt habe, sinngemäß, wie kann es sein, dass in den Polit-Talkshows nicht jedes Mal eine wissenschaftliche Stimme auch mit drin sitzt? Ne? Mhm. Ja, die Geister, die ich rief, sage ich nur. Also jetzt ist es ja so und muss einfach einsehen, ah nee, das alleine macht die Sachen ja überhaupt nicht klarer, sondern im Zweifelsfall sogar komplizierter. Und ich habe mich in diesem Buch quasi selber auf die Suche begeben, jetzt in unterschiedlichen Themen, ja, von Drogen bis Gehirne von Männern und
Big
Frauen.
Big Pharma, alternative Medizin, Gender Pay Gap, also da sind viele, machen Computerspiele aggressiv, also auch Themen, wo man denkt, okay, haben wir das schon durchdiskutiert oder greifst du das nochmal mit einem neuen Blickwinkel auf?
Genau, ich habe mich halt selber da mal Thema für Thema reingefuchst und hat mir total gut getan, mal nicht über Corona, mich nicht mit Corona zu beschäftigen, sondern endlich mal wieder mit Drogen. Ja, so. Und bin dann halt in diesem Berg von Literatur und auch in verschiedenen Rabbit Holes versunken und kam dann auch teilweise selbst mit veränderten Meinungen wieder heraus. Und es war eine ganz tolle Erfahrung auch für mich selbst. Und dachte halt, ja, das ist erstmal wichtig zu wissen, dass es nicht so was Pauschales gibt wie die Wissenschaft, sondern dass es aber so etwas gibt wie den wissenschaftlichen Spirit. Und dass es dieses wissenschaftliche Denken, also kritisches Denken, wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel, dass ich nicht einfach ein Medikament ausprobiere, sondern wirklich auch eine Kontrollgruppe habe mit Placebo und so weiter. Und dann diese wissenschaftliche Fehler- und Debattenkultur, nämlich sich vorwärts irren und sich vorwärts streiten. Und diese vier Sachen, habe ich gesagt, das ist das, was man, wenn man sagt, sich auf die Wissenschaft zu einigen, dass man vielleicht sich zumindest darauf einigen könnte, dass es sich lohnt, so einen wissenschaftlichen Spirit zu teilen.
Also, wenn wir das als Wort nehmen für unseren kleinsten gemeinsamen Wortwirklichkeit, dann machen wir da vielleicht weiter gleich, liebe Mai. Denn wir wollen natürlich wissen, wir wollen streiten, wir wollen neugierig sein. Und warum werden wir manchmal nicht besser? Weil wir vielleicht die Niederlagen, die Rückschritte damit so schwer umgehen können. Du bist auf jeden Fall eine fantastische Wissensvermittlerin mit so vielen Klicks, dass einem schon schwindelig wird. Und nebenbei ziehst du noch die Tochter groß und machst so viele andere Dinge. Und wir freuen uns, dass du heute Zeit hast für den HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Mai Thi Nguyen Kim ist Autorin. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt ihr aktuelles Buch, was, glaube ich, schon wieder auf der Bestsellerliste ganz weit nach oben geschossen ist.
Ja, sie ist diese Woche auf Platz 1. Das ist wirklich, also das habe ich im letzten Buch nicht geschafft. Das ist wirklich. Ich gucke da immer wieder drauf und kann es nicht glauben. Ja.
Gehst du in den Buchhandel und guckst du, ob du wirklich im Spiegel-Bestsellerregal dann auch vertreten bist? Oder legst du dein Buch vor das von anderen Autoren?
Letztes Mal habe ich das noch gemacht. Ich bin tatsächlich einfach Corona-bedingt fast nur zu Hause und war auch noch in keiner Buchhandlung. Aber ja, ich würde es eigentlich gerne mal sehen, um das auch noch mal zu realisieren. Ja, das ist da wirklich auf dem Bestsellerregal.
Komisch, alles chemisch hast du es noch gemacht. Jetzt brauchst du es nicht mehr, weil dich eh mittlerweile so viele kennen. Denn du bist die Stimme der Vernunft, der Sachlichkeit. Du hast über, korrigier mich, 1,2 Millionen Abonnentinnen bei YouTube. Wenn man das Netz anschaut, klar, Anarchie, mal positiv, mal negativ. Ist das Netz eine Chance oder eine Gefahr für die Freiheit von Wissenschaft, wenn wir anfangen zu streiten und nachzudenken über Themen?
Ja, ich glaube, was ist das Ziel von einem Streit? Das muss man sich immer mal wieder deutlich machen, wozu streitet man? Streitet man jetzt nur, um stur Recht zu haben? Oder ist das beste Ziel für einen Streit nicht, gemeinsam nach einer besten Lösung zu ringen? Und da, finde ich, kann man sich viel in der Wissenschaft abschauen. Also bei Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit wird man auch feststellen in dem Buch, dass die Wissenschaft schnell an ihre Grenzen stößt. Also, dass man mit der Wissenschaft vieles eben nicht erklären kann, was für uns gesellschaftlich relevant ist, aber dass man trotzdem sich Dinge abgucken kann für seine gesellschaftlichen Debatten. Zum Beispiel, dass auch ein Irrtum in der Wissenschaft ganz zentral ist für den Erkenntnisgewinn.
Also es ist kein Problem. Es ist nichts, was einen in eine Sackgasse führt, sondern von da aus macht man einfach weiter.
Es ist sogar fast schon der Standard. Also jeder, der mal selbst geforscht hat, kennt diese Leidensgeschichte. Man fühlt sich manchmal ein bisschen wie Sisyphos. Man überlegt sich irgendwas, das klingt total logisch und sagt, das könnte klappen. Und dann macht man ein Experiment und denkt so, oh, bin gespannt, ob jetzt A oder B rauskommt. Und dann kommt C raus. Und dann stehst du da und das ist immer wieder sehr demütigend, aber auf eine gute Art und Weise. Man lernt auch wirklich fürs Leben daraus. Aber das Gute ist, dieses gescheiterte Experiment, das bringt mich ja weiter, weil ich dachte bisher A oder B. Jetzt weiß ich C, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, aber ich bin jetzt schlauer als vorher. Ne?
Und das heißt aber auch offen zu sein für C und nicht weiter auf A oder B dann zu beharren, oder?
Genau, absolut.
Weil das passiert ja offensichtlich, wenn wir versuchen, um etwas miteinander zu ringen. Viele bleiben einfach bei ihrem Standpunkt und dann fehlt mir manchmal ein bisschen die Flexibilität, weil sich Erkenntnisse verändert haben.
Ich finde es sehr interessant, dass auch Standhaftigkeit positiv oft gesehen wird. Ne? Mhm. Also wenn jemand einfach eine klare Haltung hat und einfach dabei bleibt, dann kommt es vielleicht positiver an als jemand, der immer mal wieder zugibt, ah nee, da habe ich mich geirrt. Und der Witz ist, der Unterschied zwischen jemandem, der sich oft irrt und jemandem, der ständig recht hat, ist manchmal auch nur, dass derjenige, der irrt, das zugibt und der andere nicht.
Ja, genau. Das sind eben auch Dinge, die du uns dann natürlich auch vermitteln kannst. Also ich meine, das ist ja irre, du wahrscheinlich selber kapiert man das gar nicht, wenn ein eigener Videoaufruf zur Mathematik der Pandemie 6,4 Millionen Abrufe hat. Das ist ja schon so abgefahren, dass ich dann immer denke, du bist ja in diesem Training des Denkens drin, also C zu akzeptieren, wenn man vorher an A oder an B geglaubt hat. Aber wie vermittelst du Wissen, wenn du selbst eigentlich schon viel weiter bist als die, die du ansprichst?
Bin ich so viel weiter? Also natürlich bin ich promovierte Wissenschaftlerin und habe das Handwerk gelernt, was jetzt so wissenschaftliche Recherche betrifft. Ich weiß, wie man wissenschaftliche Studien liest und ich kenne mich mit wissenschaftlicher Methodik und so weiter aus. Aber ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass bei jedem Video, und wir sind ja auch ein Team von inzwischen auch drei, ich habe noch zwei Jungs, die für mich arbeiten, die sind auch beide promovierte Wissenschaftler. Und jedes Thema ist für uns auch neu. Also der größte Teil unserer Arbeit besteht im Lernen. Dann haben wir viele Aha-Momente, wenn da der Groschen bei uns gefallen ist. Dann kommt eben die zweite große Herausforderung, wie breche ich das jetzt runter? Aber ich finde es ganz wichtig, auch den Leuten zu sagen, weil das ist so der Eindruck, der ist sehr schmeichelhaft, dass ich irgendwie alles wüsste. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern ich habe einfach das Glück, Vollzeit lernen zu dürfen quasi. Und ich finde es auch wichtig, dass auch meine Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, wenn sie das Interesse haben und mit wirklich einem Wissensdurst zum Beispiel zu meinen Videos kommen oder mein Buch lesen, dann können sie auch in diese Welt eintauchen. Ja, Wissenschaft ist kein Exklusivclub für Akademiker, sondern jeder kann wissenschaftlich denken und jeder kann das teils um seinem Alltag machen.
Und du bist eben halt schon eine Hochleistungssportlerin, andere sind dann eben Anfänger. Wir reden gleich weiter und müssen noch mal ein bisschen schauen, weil du sagst, klar, ich bin da natürlich schon geübt im wissenschaftlichen Denken. Kommt das vielleicht aus dem Elternhaus? Gleich mehr mit dir. Trenne nie ST, denn es tut ihm weh. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Sowas kann ich bis heute. Schulische Eselsbrücken. Und viele von uns brauchen solche Eselsbrücken. Eine, die offensichtlich fast unbegrenzten Speicherplatz auf ihrer Festplatte im Kopf hat, ist Maiti Nguyen Kim, mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Aufgewachsen und umgeben von Naturwissenschaftlern. Vater Chemiker, Bruder Chemiker. Der Mann ist Chemiker. Könnt ihr euch eigentlich beim Abendessen noch so ganz normal das Wasser geben? Oder fallen da eher Sätze wie: Ach Schatz, reich mir doch bitte das H2O.
Mein Papa ist halt Chemiker, meine Mama war Hausfrau und sie war ja unfreiwillige Chemikerin, will ich schon fast sagen, weil sie unfreiwillig halt so viel mitbekommen hat, dass sie sich irgendwann auch total gut ausgekannt hat. Mein älterer Bruder hat es dann irgendwann auch studiert und ich wollte eigentlich allein deswegen was anderes studieren, weil ich einen großen Drang dazu hatte, etwas Individuelles zu machen, bin dann aber doch hängen geblieben.
MIT hat nicht geklappt. Woran lag's?
Also ich glaube, ich kam dann irgendwann schon drauf, dass ich unbedingt Naturwissenschaften machen will. Und zwar aus einem interessanten Grund. Ich habe mich ja schon damals sehr breit für alles Mögliche interessiert. Deswegen macht mir meine Arbeit jetzt so viel Spaß. Und ich habe damals traurigerweise gedacht, wenn ich nicht Naturwissenschaften studiere, dann war es das jetzt? Dann werde ich jetzt nach der Schule nie wieder was damit zu tun haben, weil das ist ja total schwierig, das als Hobby zu verfolgen. Mhm. Und ein bisschen ist ja was dran. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass es Leute nicht studieren müssen, sondern auch als Hobby verfolgen können. Aber ohne meinen Papa hätte ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Physik gemacht. Und ich hatte aber zu Chemie immer einen ganz anderen Zugang als, glaube ich, so gut wie alle anderen Menschen da draußen. Für mich war das nie ein Schulfach oder noch nicht mal so eine Art Wissenschaft, so habe ich das gar nicht wahrgenommen, sondern für mich war das Lebenswissen. Also mein Papa war zum Beispiel, war und ist ein super guter Koch und macht das ganz gerne und ich liebe das auch und er hat immer gesagt, alle Chemiker können gut kochen und wer nicht gut kochen kann, ist kein guter Chemiker und konnte mir dann natürlich auch immer erklären, aber so ganz nebenbei, das war jetzt auch keine Schulstunde.
Da bin ich vielleicht eine Ausnahme, ich kann gut kochen, aber war schlecht in Chemie, aber der hat dir natürlich erklärt.
Nee, Bärbel, das musst du so sagen, in Wirklichkeit bist du dann doch eine gute Chemikerin, so musst du das sehen.
Okay, ich nehme mir die Tafel nochmal vor mit all den Formeln, aber das heißt, dein Vater hat dir dann beim Kochen erklärt, dass eben Kochen, klar, chemische Prozesse sind, oder?
Total, ja. Zum Beispiel, warum wird die Soße dick? Ne? Oder warum ist Zucker eigentlich total das gute Gewürz auch für herzhafte Speisen? Und wenn eines deiner ersten Assoziationen mit Chemie Kochen und gutes Essen ist, dann hast du natürlich einen ganz anderen Blick drauf. Denn tatsächlich ist in der Schule, im Schulunterricht, der Funke bei mir auch nicht so wirklich übergesprungen. Also
das ist schon faszinierend, dass du es eben auf einem anderen Weg gelernt hast. Muss man sich doch fragen, brauchen wir einen anderen Zugang zum Beispiel zur Chemie als Schulfach? Ich meine, Schule bekommt viel Bashing ab dieses Jahr was besser laufen könnte in Bezug auf die Pandemie. Deine Tochter geht noch nicht zur Schule, du bist noch nicht im Elternbeirat und bist auch noch nicht Elternsprecherin. Aber müssten wir da nicht ein bisschen alltagstauglicher werden, um die Lust an chemischen Prozessen vielleicht auch zu wecken?
Ja, also wie gesagt, Chemie ist für mich so alltäglich, sei es jetzt der Kaffee, den ich morgens trinke, wie funktioniert Koffein oder warum dampft die Tasse. Wir beide unterhalten uns ja gerade nur und können was hören, weil dieser vermeintlich leere Raum um uns herum ja eben nicht leer ist, sondern weil da überall kleine Luftmoleküle schwirren, die einander gedrückt werden und Wellen erzeugen. Also für mich ist Chemie wie so ein Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Und ich glaube, in der Schule wird manches dann vielleicht auch so ein bisschen, noch nicht mal in der Schule, selbst im Chemiestudium. Ich erinnere mich noch, als du jetzt gerade gesagt hast mit diesen Merksätzen, dazu sage ich nur, hallo lieber Nachbar, komm rüber, Cäsar friert, ist der Merksatz für die erste Gruppe im Periodensystem. Und ich musste im Chemiestudium in der ersten Semester, mussten wir das Periodensystem auswendig lernen. Mhm. Wie bescheuert ist das denn? Wozu denn? Man kann das doch nachschauen. Warum verschwendet man quasi seinen Hirnspeicher für solche Sachen? Also das ist, glaube ich, kein alleiniges
Schulproblem. Oh mein Gott, und wenn du das schon sagst und deiner ist ja so groß. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, denn wenn du ein Abi mit 1,0 machst, dann bist du auch der Beweis, dass man sowas wie, mir liegen nur die naturwissenschaftlichen Fächer, aber Sprachen liegen mir nicht, ist ja dann keine Ausrede. Ne? Also gleich mehr mit dir, liebe Maiti. Unser Gast heute, Autorin des Buches Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, war falsch, plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Maiti ist, glaube ich, vieles, aber nicht schüchtern. Hat ein Abi gemacht mit 1,0, Studium an den besten Unis, Doktorarbeit an einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Maiti Nguyen Kim hat eine fokussierte, wissenschaftliche und eben auch steile Karriere gemacht. Alle Türen, alle wissenschaftlichen Türen standen ihr offen. Und dann geht sie zu ihren Eltern und sagt, so, ich mache jetzt erstmal YouTube. Waren deine Eltern, Maiti, eigentlich entsetzt?
Ja, sie waren schon ein bisschen bis sehr entsetzt, definitiv. Also ich habe ja nicht nur studiert, ich habe wie die meisten Chemiker brav noch meinen Doktor gemacht und war auch immer sehr ehrgeizig, also war dann auch im Ausland an guten Unis und habe auch immer sehr viel Wert gelegt auch aufs Studium. Das hatte bei mir auch immer höchste Priorität und ich habe dann während der Doktorarbeit...
Harvard ist mehr als nur eine gute Uni, oder? RWTH Aachen, das Fraunhofer Institut, hallo, Promotion an der Uni Potsdam, das sind schon Top-Adressen.
Ja, danke. Also wie gesagt, ich war ehrgeizig. Ich habe das auch natürlich immer sehr ernst genommen, wollte auch immer Chemikerin werden. Das war natürlich naheliegend. Hatte während der Doktorarbeit angefangen, einfach als Hobby so einen kleinen YouTube-Kanal nebenbei zu machen, wo ich wirklich auch eher so witzige, also Wissenschaftsvideos gemacht habe. Also ein Videotitel, an den ich mich auch erinnere, ist Wie Faultiere kacken. Also habe ich wissenschaftlich erklärt, aber auch so über meine Forschung manchmal ein bisschen gesprochen und so. Und da so kam es, dass völlig unverhofft aus dem Nichts, also ich hatte so einen ganz kleinen, wie gesagt, Hobbykanal, der hatte vielleicht 2.000, 3.000 Abonnenten. Das war schon total viel für mich. Und da wurde Funk auf mich aufmerksam, also das Online-Angebot von ARD und ZDF.
ZDF, genau.
Das startete 2016. Das war genau zufälligerweise nach dem Sommer, in dem ich meine Doktorarbeit abgegeben habe und das da erstmal einen Haken dran gemacht habe.
Und wo du eigentlich zu BASF wolltest mit einem coolen Job, oder?
Ja, zumindest war das dann, ich dachte erstmal, ich mache jetzt mal so eine Art Sabbatjahr. Mhm. Ne, ich habe jetzt die Doktorarbeit abgegeben, ich habe irgendwie das Studium so durchgerockt und auch nie so länger Pause gemacht. Ich mache jetzt mal ein Jahr lang dieses Funk, ist bestimmt eine total lustige Erfahrung und danach gehe ich wieder zurück in die Wissenschaft und gegen Ende kam dann auch ein Jobangebot von BASF als, würde ich sagen, so der klassische Weg für eine promovierte Chemikerin, also als Laborleiterin in einer Chemiefirma anzufangen. Und als das dann real wurde, als ich dann wirklich dieses Angebot vor mir hatte und mir klar wurde, ja, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, wurde so ein gewisses Bauchgefühl immer stärker und in einer ungewohnten Allianz mit dem Kopf, dass ich sagte, nee, ich muss, also Wissenschaftskommunikation ist einfach gerade, es wird irgendwie immer wichtiger, weil das war auch die Zeit, als dann Trump anfing mit seinem Wahlkampf, ne? Und als dann so Sachen wie Alternative Facts plötzlich in aller Munde waren.
Als die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf die Straße gingen, ja nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa. Ne?
Genau. Und das war so ein Ding, ich dachte, ich kann da nicht tatenlos zusehen. Ich muss es wenigstens versuchen. Ich würde mich ein Leben lang fragen, was wäre wenn, und habe dann meinen Eltern gesagt, ich muss das jetzt einfach weitermachen. Die haben natürlich nicht so richtig verstehen können,
inwieweit immer vor mir
über Wissenschaft reden ein Beruf sein soll. Und dann hat mein Mann versucht, noch beruhigend zu meinem Papa zu sagen, hey, stell dir doch mal vor, die macht irgendwann sowas wie Ranga Yogeshwar. Und hat mein Papa gesagt, ja, das wäre natürlich super, aber da hat er uns so angeguckt und wir drei Chemiker so ganz rational und realistisch, aber ihr wisst doch, wie unwahrscheinlich das ist. Und wir alle drei so, ja, ja, schon klar, also das wird nicht passieren. Aber ich so, ja, aber Papa, ich muss das jetzt trotzdem machen. Und umso verrückter war das dann, als dann irgendwann der Casting-Call kam zu Quarks. Ja,
genau. Und da schließt sich der Kreis zu dem wunderbaren Ranga Yogeshwar, den du mal ganz lieb von mir grüßen musst. Und dann war es ja auch Ranga, der irgendwie gesagt hat, okay, mit dem Ferrari kannst du keinen Acker pflügen, die muss weiter. Und jetzt hast du ja Quarks schon wieder verlassen und bist auf neuen Wegen und fliegst Richtung ZDF. Also es geht weiter und die Flügel werden immer größer. Trotzdem nochmal zurück, wenn du sagst, okay, ich mache mal das Kurzfunk und gehe dann wieder zurück in die Wissenschaft. Kann man da eigentlich so hin und her springen oder sind das dann doch andere Welten?
Das sind schon sehr unterschiedliche Welten, sehr, sehr unterschiedliche. Ist so lustig, weil mein Mann und ich, der auch Chemiker ist, wir haben uns im Studium kennengelernt an der Uni Mainz und haben halt lange genau denselben Lebenslauf und jetzt könnten unsere Welten nicht verschiedener sein. Deswegen hatte ich wirklich gesagt, dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, weil ein Jahr kann man vor allem jetzt nach so einer Zäsur wie einer Doktorarbeit schon mal rausgehen. Länger sollte man nicht rausgehen, wenn man danach weiterhin in der Forschung arbeiten möchte. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Wissenschaftskommunikation jetzt vielleicht nicht in diesem YouTube-Stil, das ist jetzt vielleicht schon sehr speziell, was ich mache, aber Wissenschaftskommunikation an sich ist natürlich ein ganz wesentlicher und essentieller Teil von Wissenschaft und ich habe deswegen auch noch sehr viel Kontakt natürlich in die Labore und zu Kolleginnen und Kollegen und verstehe mich in meinem Selbstverständnis, bin ich auch eine Kollegin von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Laboren. Ja.
Mal sehen, wie lange noch, ne? Wenn jetzt noch Fernsehen dazu kommt, dann geht ja auch eine wissenschaftliche Entwicklung weiter, aber der folgst du ja, weil ihr ja auch gemeinsam mit die Themen durchdenkt, nicht im Labor, aber eben so, um sie uns zu vermitteln. Ich würde dich gleich nochmal fragen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass auch du Fehler machst, aber gibt es Anfängerfehler, die auch du gemacht hast bei YouTube und was könnten Lehrer und Lehrerinnen vielleicht von dir lernen? Gleich mehr mit Maiti, Autorin des Buches Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Gast im HR3 Sonntagstalk ist heute die Diplomchemikerin und Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim. Shootingstar in der Corona-Zeit. Video vom 1. April letzten Jahres. Das ist das meistgesehene deutsche Video 2020 gewesen mit 6,5 Millionen Aufrufen bis heute. So erfolgreich startet ja niemand als Influencer, Influencerin Maiti. Welche Anfängerfehler hast du denn bei
YouTube eigentlich gemacht?
Ich musste am Anfang natürlich sehr viel lernen. Also MyLab, den Kanal, den jetzt so viele kennen, vor allem seit Corona, der ist ja schon ein paar Jahre alt. Also der fing im Herbst 2016 an, zusammen mit dem Start von Funk, also von dem Online-Angebot.
Da hieß es noch anders, ne?
Da hieß es noch schön schlau. Und das Konzept war ein völlig anderes. Und zwar sollte es möglichst ja alltagsnah sein. Es sollten so vielleicht sowas wie fundiertes und doch ein bisschen nützliches, unnützes Wissen sein, dass man sich vielleicht mal bei der nächsten WG-Party oder so erzählt. Bloß nicht zu lange. Also ich hatte damals ja die falsche Vorstellung, dass man den Leuten ja nicht mehr als 3 Minuten Wissenschaft zumuten kann, gerade auf YouTube. Und das muss alles kurz und knackig und möglichst lustig sein. Und mit der Zeit, also hat mich dasselbe auch nicht mehr so richtig zufriedengestellt, ja, weil mich dasselbe auch irgendwann nicht mehr genug gefordert hat. Und erst als ich dann anfing, mich zu trauen, ein bisschen länger zu werden, das war so eine Zeit, wo wir fast 2 Jahre lang so vor uns hingedümpelt sind mit dem Kanal. Also wir waren jetzt nicht unerfolgreich dafür, also jeder, der mal versucht hat, was aufzubauen, der freut sich schon, wenn er mal 10.000 Abonnenten kriegt. Die hatten wir dann irgendwann, aber es ging auch nie wirklich weiter. Und dann hatten wir irgendwann so eine Phase, wo wir gesagt haben, jetzt ist es ja auch egal, ne, so ungefähr. Wir probieren jetzt mal was aus und ich mache jetzt einfach mal das, was ich gerne schauen würde, ja, ich selbst. Und dann haben wir gemerkt, dass das total gut ankam. Und jetzt weiß ich, dass ich das Publikum, das nicht wissenschaftliche Publikum, unterschätzt hatte anfangs. Mhm. Ja. Und dass ich jetzt auch ein ganz anderes Gefühl von Augenhöhe letztendlich, was ich damals gemacht habe, indem ich gedacht habe, mehr als 3 Minuten kann man niemandem zutrauen, ist ja letztendlich so, ja, die sind ja eigentlich zu dumm dafür, ne? Mhm. So ein bisschen, wenn man es jetzt
ich kenne das von Fernsehformaten, da hieß es dann immer, oh, monothematische Sendung, 1 Stunde für Jugendliche, nein, geht auf gar keinen Fall, nicht, solange, ne, können die sich nicht konzentrieren, aber das heißt ja, auf die eigene Stimme zu hören, sich selbst zu vertrauen und zu sagen, doch, es gibt vielleicht jemanden, den das da draußen interessiert und sich dann durchzusetzen. Das ist etwas, was du auch mitgenommen hast.
Ich habe ja eine Leidenschaft für Wissenschaft. Das, ich hoffe, das,
ach,
also ich glaube, das merkt man, das
nee,
merkt man auch
merkt
immer,
man
wenn man
nicht
damit redet. Und ich habe schon immer die Überzeugung vertreten, alle, die das nicht teilen, da muss es ein Missverständnis geben. Ja? Weil das kann doch nicht sein. Das ist doch so cool. Wie kann man sich nicht dafür interessieren? Ich hatte ja auch anfangs so ein Mitteilungsbedürfnis oder so ein Erklärbedürfnis, weil ich so dachte, die armen Menschen, die nicht die Welt in Molekülen sehen, was sie verpassen. Ja,
ja, du bist immer diejenige Welt gewesen, die uns das auf Partys erklärt haben. Unser Bier war schon leer und wir haben gedacht, oh mein Gott.
Nee, und jetzt ist der, jetzt im Nachhinein hat sich eigentlich genau das bewahrheitet, was ich tief im Inneren eigentlich schon immer geglaubt habe, nämlich, dass Wissenschaft doch massentauglich ist und dass Menschen eine ganz natürliche Neugier haben. Und wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat, wie man diese Infos an den Mann kriegt, ja, da schauen sich Leute eben auch 20 Minuten lang Videos an, wo man dann auch Graphen und Statistiken und Konfidenzintervalle erklärt bekommt und kriegt dann auch noch ein dankbares Feedback dafür. Aha.
Und trotzdem werden, da hake ich nochmal nach, Zuschauerinnen, Hörerinnen und Hörer oft ja auch unterfordert. Also es gibt viele Formate, wo man immer noch sagt, im Fernsehen und im Radio, komm, wir machen das eher ganz regional, wir machen es ganz low. Ich finde ja auch, man sollte Publikum viel mehr herausfordern und Neugier wecken.
Ja, absolut. Ich glaube, das Schwierige im linearen Fernsehen ist ja, dass man immer wieder damit rechnen muss, dass jemand mal kurz zwischendrin reinseppt. Und die Person möchte man ja auch mitnehmen. Und das Dankbare bei YouTube ist ja, dass man definitiv von Anfang an das Video schaut und wer auch immer sich das anschaut, hat freiwillig draufgeklickt. Der hat zumindest mal den Titel und das Vorschaubild gesehen und ist also jemand, der sich wirklich interessiert. Und ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, das auch in das lineare Programm reinzukriegen, weil ich habe so die Sorge, weil ich ja in beiden Welten unterwegs bin jetzt in letzter Zeit, also im Fernsehen und online und die Medienlandschaft wandelt sich natürlich stark, dass sich das lineare Fernsehen, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, so ein bisschen die Zuschauer stehlen lassen von dann im Zweifelsfall selbst ernannten Pseudo-Experten, die dann bei YouTube vermeintliche Details liefern, die man im Fernsehen nicht bekommt. Und das ist jetzt meine große Hausaufgabe oder Vision für mich selbst, für meine Zukunft jetzt beim ZDF und für meine neuen Shows auch, da irgendwie sich da trauen, das auch ein bisschen neu zu denken.
Und dass du das gut machen wirst, da bin ich ganz sicher. Und dann sind wir doch nochmal dabei, dass es unterschiedliche Wirklichkeiten gibt, in denen wir leben. Und die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, auf der Suche bist du immer. So hast du auch deinen Titel genannt. Wir reden gleich weiter mit Mighty Nguyen Kim. Bis gleich. Sie sammelt Preise für ihre qualitätsvolle Arbeit, wie andere Blumen am Straßenrand pflücken. 2020 das Bundesverdienstkreuz, sie war Journalistin des Jahres. Auch 2020 hat den Hans-Joachim-Friedrich-Preis, Journalistin des Jahres, Kategorie Wissenschaftspreis auch noch gewonnen. 2019, 2018 war das. Und mit ihrem Video Corona geht erst jetzt los oder Corona geht gerade erst los. Vom 1. April 2020, das war das meistgesehene Video in Deutschland. Die Frau, die damit 6,5 Millionen Views bekommen hat, ist mir heute zugeschaltet. Mighty Nguyen Kim. Du warst, Mighty, schon vor 2020 eine Wissenschaftsjournalistin im WDR bei Quarks und Co. mit Ranga Yogeshwar oder im Team um Harald Lesch im ZDF. Aber erst mit der Pandemie, sehe ich das richtig, bist du so richtig durchgestartet, oder?
Ja, absolut. Es ist auch für mich immer so ein komisches Gefühl, auch Profiteurin von dieser Pandemie zu sein. Natürlich habe ich privat auch den einen oder anderen Struggle, auch hier im Freundes- und Familienkreis. Aber na, auch wenn man mich so fragt, wie war das für dich, als Angela Merkel dich zitiert hat? Natürlich habe ich mich gefreut, aber irgendwie ist es auch seltsam, ne? Gerade in so einer Krisenzeit das erfolgreichste Jahr zu haben bisher.
Und immer einfach ist es ja auch nicht. Du hast es vorhin schon angesprochen, auch Hate Speech nimmt zu, die explodiert analog und digital, in der digitalen Welt sowieso. Es gibt eine Verrohung, es gibt verbale Gewalt, es gibt Fake-Videos, es gibt Deepfake und davon immer mehr im Alltag. Und plötzlich bist auch du mittendrin auf irgendwelchen Fotos, wo dein Kopf dann reinkopiert wird und das ist doch sicherlich auch etwas, was erschreckt.
Also ich bin ja zum Glück da so ein bisschen reingewachsen. Man legt sich ja doch so ein bisschen dickeres Fell an. Also nach ein paar Jahren YouTube-Schule. Ich bin ja zum Glück nicht ganz neu jetzt 2020 in diesen Trubel reingekommen. Mhm. Also ich will mich nicht wissen, wie sich so manche Virologinnen oder Virologen gerade fühlen. Aber was echt nochmal eine neue Qualität hat, ist, dass mich manche wirklich als übermächtige, dunkle Strippenzieherin einer großen Verschwörung sehen und wirklich eine Mischung aus Angst und Verachtung mir entgegenbringen, wo ich einerseits sage, das ist so absurd, andererseits, wenn ich das glauben würde, würde ich mich natürlich auch hassen. Ja,
also, ja, man muss sich praktisch schon zwingen, so zu denken, obwohl man ja eigentlich drüber lachen will, weil es teilweise so absurd ist. Der Autor von Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry, hat ja mal geschrieben, die Sprache ist oft die Quelle der Missverständnisse. Ich habe das Gefühl, es geht eben auch bei Fake und Fakten immer wieder um die Sprache und von dieser Quelle, von wo aus starte ich, wie denke ich und wie begegne ich damit anderen Menschen. Und das ist ja auch so, wenn du plötzlich Teil einer Verschwörungstheorie dann wirst, wenn die das wirklich glauben, ne?
Was auch ständig passiert, und da weiß ich nicht, ob ich es besonders frustrierend oder sogar erleichternd finden soll, ist, dass ganz selten sich inhaltlich mit mir auseinandergesetzt wird, sondern entweder ist es eben, man kann ja eh nicht glauben, weil die ist Teil einer großen Verschwörung, entweder das oder sie will sich an dem Impfstoff bereichern. Also nee, schön wär's. Ich krieg davon leider nichts ab.
Nee, der ist ja auch nicht da.
Oder ich sehe immer wieder Leute, die sich über Strohmann-Argumente von mir aufregen. Das heißt, mir werden immer Sachen in den Mund gelegt, die ich so nie gesagt habe und die ich, wenn jemand anderes sagen würde, auch sofort aufs Schärfste verurteilen würde.
Und warte mal ab, das wird noch schlimmer werden, wenn die Technik noch besser wird. Dann sieht es
genau,
nachher so
Deepfakes.
Aus, mit Deepfakes, wenn dann deine Stimme mit deiner Tonlage,
Gesicht, ja,
in deinem Gesicht und den synchronen Lippenbewegungen dann noch kommt, dann wird es noch gruseliger.
Ja, aber verstehst du, dass ich das so auch in gewisser Art und Weise erleichternd finde, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt mit manchen dieser Personen vielleicht mal an den Tisch setzen würde und man würde einmal ins Gespräch kommen, die würden erstmal merken, aha, die ist ja doch ein Mensch vielleicht, dass die mir vielleicht auch mal zuhören würden, ne? Weil viele, ne, ich bin ja jetzt auch auf dem Kicker von so, weiß nicht, Attila Hildmann und Co., also in irgendwelchen Telegram-Gruppen, dann wird einfach mal so ein Link gepostet und dann wird zum blinden Disliken und bösen Kommentieren aufgerufen und dort entscheiden natürlich dann so verzerrte Aussagen, die ich so nie gemacht habe. Und dann finde ich es fast schon erleichternd, wo ich sage, das regt sie auf. Okay, das ist natürlich ein bisschen frustrierend, dass sie das einfach so glauben, ohne gegen zu checken. Aber das gibt mir zumindest die Hoffnung, dass würden sie denn mal ein Video von mir anschauen oder würden sie sich denn mal mit unterhalten und dann merken, aha, das habe ich ja gar nicht so gesagt, dann gäbe es diesen Hass vielleicht auch gar nicht. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen mache ich auch immer weiter, wo ich halt sage, klar, wer jetzt erstmal davon überzeugt ist, dass Angela Merkel und ich irgendwie Kinderblut trinken und mit den Impfungen irgendwelche Leute chippen wollen, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Aber mit solchen Überzeugungen wird man ja nicht geboren. An irgendeinem Punkt bildet man sich meine Meinung und genau da versuche ich einfach, möglichst viele Leute abzuholen.
Nochmal wieder ansetzen und sozusagen zurück auf Los dann gehen. Und diese Corona-Diskussionen sind ja ausgesprochen emotional. Für mich wäre nochmal wichtig zu wissen, ob das auch bei den anderen Themen, die du ja auch in deinem Buch behandelst, also da geht es ja um Intelligenztests, welche Aussagekraft haben Intelligenztests, denken wir Männer und wir Frauen eben doch unterschiedlich, sind Tierversuche vertretbar? Gibt es die gleiche Kraft dieser Diskussion eben auch bei anderen Themen oder ist das typisch für Corona?
Alle Themen, die ich im Buch habe, sind auch sehr emotional. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass sie nicht so dermaßen auf dem öffentlichen Schirm sind.
Oder nicht mehr, ne? Also,
oder
du
sie kommen
es
immer
aber
wieder.
Auch
ne?
Nicht leicht, Maidi.
Ja, vielleicht bin ich hier auch immer noch naiv. Ich habe ja die vielleicht immer noch naive Vorstellung oder den Wunsch, in so Debatten, die sehr schwarz-weiß sind, ne? Das nicht nur mit Grautönen zu füllen, sondern vielleicht auch mal mit so interessanten neuen Farben, ja, die man so noch nie gesehen hat. Weil das ist so mein persönliches Erlebnis, auch wenn ich selbst recherchiere. Man kann keines dieser Themen irgendwie pauschalisieren oder miteinander vergleichen, aber eins haben sie doch gemeinsam. Je länger man sich mit einem wissenschaftlichen Thema auseinandersetzt, also je mehr man darüber erfährt, je differenzierter dieses Bild wird, desto unkontroverser wird es. Und das ist meine Hoffnung. Ich möchte eben nicht zu diesen Kontroversen beitragen, sondern hoffentlich sowas wie eine Versachlichung schaffen.
Also, dann bist du bald nicht nur Wissenschaftsjournalistin, sondern auch Brückenbauerin und Farbexpertin. Das wäre doch schön, wenn wir uns das Spektrum der Aralfarben dann auch von dir nochmal abgucken können. Maiti Nguyen Kim, mein Gast heute, Diplomchemikerin, Wissenschaftsjournalistin, Autorin. Und wir haben gleich unseren letzten Gesprächsblock hier im HR3 Sonntagstalk. Maidi Nguyen Kim, die ist promovierte Chemikerin, verteidigt mit Leidenschaft die Wissenschaft in einer Schlacht, deren Ausgang wir am Ende alle mitentscheiden können. Zum Beispiel, ob der Klimawandel unsere Welt dahin rafft. Was sie sagt, hat Einfluss darauf, ob Menschen Impfstoff verweigern oder ob Kranke ihren Krebs vor allen Dingen mit Globuli behandeln wollen. Sie geht Streitfragen immer wieder wortgewandt und wissenschaftlich auf den Grund. Manches Vorurteil bestätigt sich und andere werden dann erstaunlicherweise eben auch widerlegt. Maidi, dein Einsatz für die Wissenschaft und Fakten, kostet dich das manchmal eigentlich Kraft, viel Kraft?
Ich sehe es tatsächlich sehr gelassen, denn ich kriege ja auch so viel, jetzt gerade besonders so viel Hass, weil ich gerade so viel Reichweite und Einfluss letztendlich auch habe.
Also das eine bedingt dann tatsächlich
genau,
eben auch das andere.
Deswegen versuche ich eben auf Letzteres mich zu konzentrieren, nämlich auf meine Plattform, meine Arbeit und am Ende steht die ja auch für sich und lässt sich ja im Zweifelsfall auch nicht von irgendwelchen kreativen Verschwörungserzählungen kaputt machen.
Und wenn es ganz dicke kommt, dann guckst du einfach auf deine Pokale oder polierst die als vierfache deutsche Meisterin und sogar Weltmeisterin im Stepptanz. Kannst du das noch ganz kurz und ganz schnell erzählen? Komm!
Ich bin aufgewachsen in Hemsbach an der Bergstraße, eine kleine Stadt, die weltweit bekannt ist als das Dorf, in dem alle steppen. In Hemsbach gibt es die Penguin Tappers, da war ich, seit ich 5 Jahre alt war, bis 2019 während des Studiums noch. Und die sehr erfolgreiche Stepptanzkompanie, die aber in Wirklichkeit so ein kleiner TV, so ein kleiner Turnverein von Hemsbach ist, aber seit vielen, vielen Jahren immer an der WM, an der Weltmeisterschaft teilnimmt, wo aus den USA, aus Kanada, aus der Schweiz Nationalteams antreten. Gegen die Penguin Tappers aus Hemsbach und 2019 waren wir dann zum ersten Mal in der Königskategorie, in der Erwachsenenformation, sind wir Weltmeister geworden. Und das ist wirklich unglaublich.
Vergiss das Bundesverdienstkreuz, das ist ein Preis.
Ja, aber das Geheimnis bei Formationstanz ist eben, wenn man in so einem Dorf lebt, in dem alle steppen, da haben wir natürlich, wir waren eine Familie und haben halt wirklich, wir waren unglaublich gut darin, uns zu synchronisieren, was andere, so professionelle Tänzer aus USA und so weiter, die dann super im Solo waren, da nicht so gut konnten. Und das ist eben dann die große Stärke von Teams.
Wenn die Corona-Beschränkungen vorbei sind, du merkst es schon, kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was machst du dann als erstes?
Ich freue mich einfach nur darauf, alle meine Freunde zu sehen, ganz low-key, einfach mal wieder sie nach Hause einladen, bekochen, quatschen. Das fehlt mir momentan am meisten.
Wenn du an die Zukunft deiner Tochter denkst, Jahrgang 2020, du hast dir auch das Buch gewidmet, was macht dir Sorgen, was gibt dir Hoffnung?
Also ich mache mir tatsächlich am meisten Sorgen um diese Informationskrise, die wir jetzt auch angesprochen haben. Was ist denn noch wahr? Was ist falsch? Wie kann man das unterscheiden? Denn wenn das schwierig ist, diese Informationskrise vervielfacht ja jede andere Krise, sei es eine Pandemie, sei es die Klimakrise, im Zweifelsfall exponentiell, ne? Was mir aber Hoffnung macht, ist einfach sie zu beobachten. Ja? Man sieht ja an so einem Baby oder an so einem Kleinkind das Menschsein in seiner natürlichsten Form, ja. Und ich denke dann immer wieder, ich kann gar nicht glauben, dass wir alle mal Babys waren. Menschen sind ja total toll. Ja.
Und dann begegnen dir die, die dann auch so widersprüchlich und so unvernünftig sind. Irgendwas auf dem Weg ist doch passiert.
Ja, irgendwann passiert wohl was. Aber das Buch endet mit was sehr Unwissenschaftlichem, dass ich auch sage, ich weiß, das ist unwissenschaftlich, aber ich weigere mich schlicht und einfach daran zu glauben, dass es nicht irgendwann wieder besser wird. Ja, dass wir nicht doch vernünftiger sein können, dass wir nicht doch vielleicht auch im Internet vielleicht wieder einen menschlicheren Ton finden und mehr Empathie. Ich meine, so ein bisschen Hoffnung muss man auch haben, ein bisschen Glauben, weil sonst ist das Leben sonst dann doch zu trist.
Das denke ich auch. Und wir haben nochmal ein ganz kurzes Zitat rausgesucht aus einem Zeitinterview, was du gegeben hast. Da ging es, glaube ich, um die Frage der Streberin mit einem 1-0. Aber ist das vielleicht naheliegend? Ich hatte immer viele Freunde, das war mir sehr wichtig, weil ich eine Streberin war. Ich wollte zeigen, man kann Streberin und beliebt sein. Und das wünsche ich dir für all deine neuen Formate, dass deine Beliebtheitsquote nach oben katapultiert. Also mit mir hast du schon einen Fan und alles Gute. Eine Frage habe ich noch in der Danksagung, heißt es Dank an Thomas fürs Überreden. Wozu musste der dich denn überreden bei deinem Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit?
Thomas ist mein Literaturagent und in dem Gespräch, in dem ich ihm eigentlich sagen wollte, warum ich kein zweites Buch schreiben möchte, das ist kein Witz, kamen wir auf diesen Titel und dann war ich plötzlich Feuer und Flamme und dachte so, nee, eigentlich muss ich so ein Buch schreiben. Ja,
genau. Und wenn die Frage erstmal im Raum steht, dann muss die Wissenschaftlerin Maithee Nguyen Kim dem natürlich nachgehen. Danke für deine Zeit.
Danke auch.
Zu Hause in Hessen.